HZ Insurance Podcast. Wir diskutieren über die neuesten Entwicklungen, Trends und Nachrichten aus dem Bereich InsurTech mit spannenden Gästen und dem Blick auf die Schweiz als attraktiven Standort. Gesponsert vom Verband Digitalversicherungen Schweiz. Mehr dazu unter vdvs.ch.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des InsurTech Podcast von HZ Insurance und dem Institut für Finanzdienstleistungen IFZ in Zug. Mein Name ist Sandra Escher-Klaus und es freut mich, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich zum heutigen Gespräch zu begrüßen. Mein Gast ist Vedran Pranic. Er ist Mitgründer von Helvengo und mit ihm werde ich in den kommenden 15 Minuten ein bisschen über die Tücken und Herausforderungen einer Firmengründung in der Pandemie sprechen, sowie natürlich über die Entwicklungen im InsurTech-Bereich allgemein. Vedran, herzlich willkommen. Schön, bist du hier. Wie geht's dir heute?
Danke für die Einladung. Also ich freue mich sehr auf den Austausch. Und mir geht's sehr gut. Schönes Wetter bei uns. So kann es weitergehen.
Super, super, super. Ich könnte mir vorstellen, dass es dir auch firmentechnisch gut geht. Die Pandemie dürfte ja so eine Art Booster für euch gewesen sein. Ihr habt vor rund eineinhalb Jahren eure Firma gegründet. Stündet ihr auch an diesem Ort, wo ihr jetzt steht, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre?
Ich denke, ja. Ich denke, wir würden an der gleichen Stelle stehen oder einer ähnlichen Stelle mit ein paar anderen Abzweigungen oder Kurven. Ich glaube, die Digitalisierung, vor allem in der Versicherungsbranche, die hat schon vor der Pandemie begonnen. Die Idee zu Helvengo ist auch schon vor der Pandemie entstanden. Es hat sicherlich einen Booster gegeben, vor allem bei uns. Wir gehen ja explizit oder sehr stark über den Broker-Kanal, also den indirekten Kanal. Da haben wir vor allem von Brokern die letzten eineinhalb Jahre gemerkt, über die Pandemie haben die selber gemerkt, es muss schneller vorangehen. Wir brauchen mehr Partner, mehr Versicherungsgesellschaften, die uns unterstützen, digital zu sein. Und das hat uns sicherlich einen Boost gegeben. Und auf der anderen Seite war es natürlich gerade beim Fundraising als InsurTech ein bisschen schwerer am Anfang, nur über Zoom-Calls und über Video-Calls mit Investoren zu reden, weil man sich einfach anderes gewohnt war. Aber das war, glaube ich, für beide Seiten eine nette Erfahrung und wir haben es gut gemeistert.
Ja, so schlecht ist es ja nicht gelaufen, oder? Du hast die Broker erwähnt und das finde ich jetzt noch spannend. Also für mich hat das jetzt so getönt, als wäre da auch der Wunsch nach Digitalisierung vorhanden gewesen, weil einfach die möglichst viele Kanäle möchten. Habe ich das
auf jeden
richtig
Fall
verstanden, oder?
Ja. Ganz genau. Ja. Also bei dem Broker, da merkt man auf jeden Fall, die waren die letzten, ich sag mal jetzt 15 bis 20 Jahre in gewissen Prozessen, Strukturen, haben sich da eingewohnt mit den anderen Gesellschaften, mit auch Tools, die ihnen zur Verfügung gestellt wurden. Und vor allem während der Pandemie, in der eine Zeit lang alles auf digital war, die ganze Beratung neu auf digital war, die haben sich angepasst, man hat gemerkt, okay, Videoberatung geht auf der einen Seite digital, aber dann die ganzen Prozesse, die nachher kommen mit den Versicherungsgesellschaften, sind immer noch recht analog, mit Post, Rückfragen kommen per E-Mail zurück, nochmal zurück, da müssen gewisse Unterschriften in Originalunterschrift zugesendet werden. Da haben die einfach gemerkt, da fehlt ihnen ein bisschen Unterstützung. Und das hat uns sicher in die Hände gespielt, gerade zu Beginn mit unseren Alpha-Brokern, mit denen wir gestartet sind, die uns direkt ihr Feedback eigentlich immer gegeben haben, hey, das wäre doch cool, wenn wir das und das implementieren können. Das würde uns helfen im Verkauf, das würde uns helfen, Produkte, Versicherungsprodukte besser an die Kunden zu bringen.
Okay, also das tönt ganz stark nach Mitwirkung, die ihr auch gesucht habt und zugelassen habt. Ist das ein Teil eures Erfolgs, dass ihr eben alle Beteiligten einzubinden versucht? Das ist die Broker erwähnt. Ich gehe davon aus, dass die Kunden, die sind sowieso eingebunden.
Genau.
Wen bindet ihr sonst noch ein?
Ökopartner, also das ganze Thema Embedded Insurance, bei dem wir auch ausgehen, also ist ja bei vielen anderen, vor allem im Privatkundensegment, sehr präsent ist momentan, merken wir auch im KMU-Bereich, spielt eine Rolle, vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil man hat im KMU-Bereich natürlich gewisse Plattformen, gewisse Ökosysteme, in denen ein Betrieb einfach viel mehr aktiv ist, täglich Sachen erledigt, was im Privatkundensegment normalerweise nicht der Fall ist. Da kauft man vielleicht alle 12 Monate oder alle 24 Monate ein neues Handy, wechselt die Wohnung alle 3-4 Jahre, wenn überhaupt. Und dann kommt der Embedded Insurance-Gedanke eventuell zum Zug. Bei KMUs ist es wirklich so, wenn man jetzt digital unterwegs ist, man hat ein CRM, man hat ein ERP, dann arbeitet man wirklich den ganzen Tag zu 70-80% auf diesen Plattformen. Und dort ist natürlich für uns auch super spannend anzusetzen mit den Daten, die solche Plattformen generieren, dann automatisch bessere Versicherungsprodukte und bessere Versicherungsprozesse zu entwickeln.
Ja,
und die werden bei uns neben den Broker, neben den Kunden auch stark eingebunden.
Okay. Und wenn du jetzt die KMU erwähnst, also das heißt konkret, also das ist natürlich die künstliche Intelligenz erwähnt, die da fleißig im Hintergrund wirkt, aber sprecht ihr auch mit denen und befragt ihr die Kunden? Was könntet ihr noch brauchen, damit euer Leben einfacher wird?
Genau, regelmäßig. Und da muss man aber sagen, oft mal auch über den Broker-Kanal. Also in allererster Linie, wir reden, glaube ich, am meisten von allen unseren Stakeholdern mit den Brokern. Da müssen wir sagen, die bringen auch momentan den größten Teil unserer Abschlüsse. Und deshalb versuchen wir, vielleicht auch gerade deshalb, weil wir mit denen regelmäßig im Austausch sind, fast nach wenigen Abschlüssen schon mit dem ersten Broker, also wenn er gerade erst ongeboardet wurde, schon nach den ersten Abschlüssen mit ihm nochmal reden, hey, wie waren die ersten Abschlüsse, wie war die Erfahrung, was hat dir gefehlt, was würdest du dir noch mehr wünschen, und das findet regelmäßig bei uns statt, das ist wirklich ein Zyklus, der eigentlich zu Helvengo dazugehört. Und mit den Kunden ebenso, aber da muss man halt immer sagen, weil so viele Kunden über den Broker-Kanal kommen, wird das immer über den Broker auch ein bisschen facilitated. Also da gehen wir, wir wollen den Broker nicht umgehen, wir wollen auch nicht, dass er das Gefühl hat, da geht jetzt irgendwer meine Kunden an und versucht die Prozesse so zu optimieren, dass ich ausgeschlossen werde. Deshalb gehen wir da auch immer über den Broker.
Okay. Und wie ist das dann, also du hast jetzt die Broker sehr viel erwähnt, man hat ja eigentlich auch ein bisschen ein komisches Gefühl. Viele Leute sagen, die Broker, die sind irgendwie noch von vorgestern, die sind technisch nicht so up-to-date, aber das tönt jetzt überhaupt nicht so. Also das.
Ich glaube, die sind oft technisch, fehlt da ein bisschen, oder die letzten 3-4 Jahre wurden nicht so aufgeholt, aber die wissen das. Also der Unterschied, die merken wirklich, da muss was passieren. Die merken, im Privatkundensegment ist viel passiert. Ich kann halt immer nur aus der KMU, aus dem Unternehmensgeschäft reden. Die Broker merken, im Privatkundensegment ist so viel passiert die letzten 4-5 Jahre durch diverse Intro-Tags, die dort angefangen haben. Die haben auch gemerkt, dass sie sehr viel Marktanteil verloren haben in diesem Bereich. Im KMU-Bereich ist es halt noch so, dass es ein viel komplexeres Produkt ist. Die wissen so schnell, wird es da nicht gehen wie im Privatkundensegment, dass Marktanteile verloren gehen. Aber die haben natürlich schon ein bisschen Angst vor dem, was passiert ist und wollen jetzt schneller selber digitaler werden und mit der Zeit gehen und nicht mehr auf dem Prämienvolumen, das sie sich die letzten Jahre aufgebaut haben, einfach sitzen bleiben und verwalten.
Ja. Also eben, das tönt eigentlich, als sei da sehr viel geschehen. Geschehen ist ja auch viel im Zusammenhang mit eurem Wachstum. Also ich denke, das hat sich wahrscheinlich ist sehr gut angelaufen. Was sind eure weiteren Pläne jetzt, wo auch analog wieder funktionieren würde? Ihr natürlich digital bleibt, das ist klar. Wo geht die Reise hin?
Die Reise geht auf jeden Fall international weiter. Also wir erstens mal intern bauen wir gerade unseren Tech-Hub oder unser Tech-Team in Portugal auf. Das war auch eine bewusste Entscheidung also über die letzten Monate. Wir haben viel mit Nearshoring-Agenturen zusammengearbeitet, intern hier in der Schweiz natürlich auch Entwickler gehabt, aber vor allem mit den Nearshoring-Agenturen, mit denen wir dachten, wir könnten länger wachsen, da merken wir einfach, da fehlt uns so das interne Know-how, das bauen wir nicht auf. Es sind immer, sind trotzdem nur Freelancer, Vertragsmitarbeiter, die irgendwann mal wahrscheinlich gehen werden und damit auch das Know-how weggeht. Und das wollten wir unbedingt, wenn wir über die nächsten Jahre ein europäisches Insurtech aufbauen wollen, dann muss auch das Tech-Know-how bei uns in-house sein. Das heißt, das ist sicher ein großer Punkt, den wir gerade anstreben. Haben da auch schon 2 Mitarbeiter, wollen da aber weiter wachsen über die nächsten Monate. Und das nächste große ist wirklich der Vertriebsmarkt, also der Markt an sich, Deutschland. Da sind wir auch schon an der Gründung, an den ersten Vertriebspartnern, die haben wir ongeboardet, haben da natürlich auch das Glück mit Hypoport, der einer unserer Investoren ist in der Pre-Seed- und der Seed-Phase, dass die 2 Pooler mit Amex und Quality Pool haben, die bis zu 10.000 Makler betreuen in Deutschland. mit denen jetzt zusammen in den deutschen Markt zu gehen. Das heißt, dass unsere Produkte, die wir dann für den deutschen Markt entwickeln, über diese Pooler vertrieben werden. Und da sind wir jetzt auch die nächsten Monate dran, um in Deutschland zu starten und dann auch Gas zu geben.
In Deutschland kommt ihr ja ein bisschen mit eurem alten Arbeitgeber in Berührung, nicht nur ein bisschen. Also ihr werdet ja direkt zum Mitbewerber mit VFox. Wie geht ihr damit um, beziehungsweise wie geht VFox damit um?
Also erstens mal auch in der Schweiz. VFox ist ja auch in der Schweiz tätig. Aber das Gute ist, in beiden Ländern bisher konkurrenzieren wir uns überhaupt nicht auf dem Produktmarkt. VFox ist Privatkundenversicherer, wir sind Unternehmenskundenversicherer. Wir gehen die gleichen Broker an. Wir haben, glaube ich, die gleiche Strategie, was Prozessoptimierung, Digitalisierung der Prozesse und die Einfachheit der Prozesse für die Broker angeht. Aber wir sehen das eher als potenzielle Partnerschaft für die Zukunft als jetzt Konkurrenz. Also dass wir da vielleicht mal gemeinsam Roadshows machen, weil die gleichen Broker angehen und denen vielleicht auch warm machen, hey, was ihr bisher im Privatkundensegment mit VFox hattet, das könnt ihr jetzt auch im KMU-Segment mit Helvengo haben oder umgekehrt, falls wir Broker haben, die noch nicht mit VFox zusammenarbeiten, auch wieder zeigen, die einfachen Prozesse, die ihr bei uns habt, die ihr euch gewohnt habt, könnt ihr auch mit VFox in anderen Produktbereichen haben.
Ja, also das heißt eigentlich, dass sogar Mitbewerber ins Ökosystem mit eingebunden werden.
Ja, genau.
Ja, diese vielgerühmte Kooperation oder die eigentlich in der komplexen Welt einem weiterbringt, als wenn man alleine sich durchwurstelt.
Ganz genau.
Du hast auch erwähnt, dass ihr Leute sucht, dass ihr das Wissen in-house haben möchtet und behalten möchtet. Auch da bewegt ihr euch natürlich fast in einem Haifischbecken, muss ich jetzt sagen, im Sinne davon, dass ihr um Leute kämpft, die überall gesucht sind, also einerseits in der klassischen Versicherungsindustrie, andererseits Insurtech, aber auch bei Banken, bei großen Industriekonzernen. Wie sucht ihr Leute? Wo findet ihr die?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da könnte man auch mit meinem Mitgründer Bene mehrere Stunden drüber reden, der dafür zuständig ist. Vor allem digitale Kanäle, natürlich die ganzen Plattformen. Aber man muss sagen, also wir sind jetzt wirklich so weit, dass wir auch Headhunter engagieren für gewisse Rollen. Weil, wie du gesagt hast, es ist unglaublich schwer, vor allem in der Schweiz, die Talente zu kriegen. Die Gründe, die du schon genannt hast, wir konkurrieren mit den großen Versicherungsgesellschaften, wir konkurrieren auch so oft mal mit anderen finanziellen Institutionen wie Banken etc., weil das doch sehr ähnliche Berufe in den Prozessen etc. sind, vor allem im IT-Bereich und oder auch im Product-Bereich. Und da merken wir, es ist unglaublich schwer. Also wir sind jetzt wirklich, gehen jetzt auf Headhunter zu, arbeiten mit denen zusammen, um diese zu kriegen, weil, ja, der Pool ist, glaube ich, sehr begrenzt auf Kandidaten, die wirklich alle Kriterien treffen. Also die bereit sind, ein bisschen weniger Lohn zu bekommen, weil es noch ein Startup ist, als jetzt bei einem Konzern, die auch bereit sind, etwas zu ändern. Viele sind auch zufrieden, wenn sie jetzt in einen 9-to-5-Job reinkommen, in einen strukturierten, wo sie wissen, das sind meine Aufgaben, das sind meine KPIs, da muss ich hinkommen. Wobei bei Startups und bei uns es noch viel agiler ist und man viel mehr links und rechts schauen muss und Eigeninitiative übernehmen muss. Und dann als Dritte kommt natürlich dazu Culture Fit. Wir merken das vor allem, wenn wir Leute abwerben wollen, wenn jetzt jemand 10, 15, 20 Jahre in einem Konzern war, in den Strukturen schon gearbeitet hat, ist es natürlich unglaublich schwer, die Person zu überreden, dann in so ein Setup wie Helvengo zu seinem Startup zu wechseln.
Das sind schon... Entschuldigung, aber was für eine Kultur habt ihr denn? Was ist denn das Spezielle an eurer Kultur? Also welchen muss man mitbringen?
Ich glaube, wenn man es vergleicht mit größeren Konzernen, sehr viel Trial and Error momentan. Ja. Also wirklich, wir versuchen viele Sachen auf die Straße zu bringen, wir versuchen viele Sachen schnell auf die Straße zu bringen, sei es Features, sei es neue Produkte, sei es auch Internationalisierung. Und wir wissen aber, da werden wir das eine oder andere Mal stolpern und müssen dann wieder aufstehen und trotzdem nach vorne wieder laufen. Und ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied zu vielen anderen, ich sage immer Konzerne. Mhm. Und halt weiß, okay, da ist jetzt etwas über die nächsten 9, 12, 18 Monate geplant und dann schaut man mal nach 18 Monaten zwischendurch, okay, wie läuft's? Können wir schneller, können wir langsamer, braucht man mehr Ressourcen, und bei uns sind das alles Fragen, die wir uns nicht leisten können, sondern einfach sagen, das muss durchgeführt werden. Dann schauen wir in 2, 3 Monaten, hat es geklappt, hat es nicht geklappt, wieso hat es nicht geklappt und wie können wir es verbessern.
Ja, also sprich, man muss gerne Fehler machen und darf sich nicht beirren lassen. Man darf genau. der Fantasie freien Lauf lassen.
Genau.
Und sollte noch ein bisschen IT-Wissen mitbringen, oder?
Ja, ganz genau.
Und das wäre es dann eigentlich auch schon. Ja, das denke ich. Also da wünsche ich euch jetzt schon mal sehr viel Glück und bin gespannt, was für Leute ihr da findet. Wenn du jetzt so ein erfahrener oder junger nach dem Studium wärst, der sich bis anhin Data Sciences oder auch in der künstlichen Intelligenz oder als, sage ich jetzt, Programmierer durchgeschlagen hätte, würdest du zu Helvengo arbeiten gehen?
Auf jeden Fall.
Auf Weshalb? Jeden Fall.
Ich glaube, also allgemein Helvengo natürlich stark biased, aber Insurtech, Fintech-Branche, glaube ich, gerade diese Bereiche, also Data Analyst etc., alles, was mit Daten zu tun hat, das ist ja das Geschäft der Versicherung. Mit Daten zusammenarbeiten. Bisher war es einfach wirklich historische Daten. Und wir versuchen ja auch mit Helvengo und wie auch andere Insurtechs dieses nach hinten gerichtete, in die Vergangenheit gerichtete Datendenken ein bisschen zu verändern. Weil wir leben in einer Welt, es gibt Realtime, es gibt Echtzeitdaten, Unmengen an Echtzeitdaten, die man nutzen kann für Risikoanalysen, um das Bepreisen des Risikos, um das Erkennen und das auch die Prävention von Risiken. Und das müsste eigentlich ein Traum sein für einen Data Analyst, da neue Strukturen, neue Modelle auszudenken und zu schauen, okay, wie könnten die funktionieren? Wie könnten wir das Leben unserer Versicherten und der Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten, einfacher machen anhand dieser Daten oder mithilfe dieser Daten?
Ja. Kann man denn mit der Arbeit bei euch auch Spuren hinterlassen?
Ja, auf jeden Fall. Genau wie vorhin angetönt, bei uns ändert sich, glaube ich, jede Woche, jeden Monat irgendwas. Sind es neue Features, die reingebracht wurden? Sind es Feedback von Brokern mit hoher Priorität? Sei es komplett neue Ökopartner, also wenn wir wieder Embedded Insurance angehen, ganz neue Ökopartner, die rankommen und ganz andere Datenmodelle haben. Und bei uns ist, ich sage es immer so, langsam nimmt's ab, aber als wir noch 10, 15 Mitarbeiter waren, jeder Mitarbeiter kann halt zu 10% die Firma beeinflussen, was natürlich komplett anders ist bei einem Unternehmen mit 2.000, 3.000 Mitarbeitern, wo man nur einen Bruchteil davon ausmacht. Und bei uns ist es halt immer noch, wenn man gute Ideen hat, wenn man proaktiv ist, wenn man die Branche verändern will, nach vorne bringen will, dann kann man das auf jeden Fall bei Helvengo machen. Und jedes Feedback, jedes Feature, jeder Vorschlag wird ernst genommen und versucht umzusetzen.
Mhm. Welche Spuren möchtest du hinterlassen? Das kann bei Helvengo sein, muss aber nicht. Wenn du jetzt 90 bist und zurückblickst, welche Spuren hat Vedran dann hinterlassen?
Ich glaube, dass man überhaupt Spuren hinterlassen hat, ist schon was Gutes, weil das zeigt ja, man ist einen gewissen Weg gelaufen. Man ist eventuell auch einen Weg gelaufen, der nicht von anderen verkettet ist, mal Sand hieß und nicht die asphaltierte Straße. Also ich glaube, jede Spur, die man hinterlässt, ist schon mal ein großer Erfolg oder wäre für mich dann auch ein Erfolg.
Mhm. Erfolg finde ich auch ein schönes Stichwort. Was bedeutet Erfolg für dich?
Sehr gute Frage, aber direkt eigentlich angehängt auch vorher, schließt sich fast wieder den Kreis, also wirklich Spuren hinterlassen, wirklich zu merken oder gesehen zu haben, ich habe was verändert, ich konnte was verändern, egal wie klein es ist, egal auch wenn es nur die Versicherungsbranche oder nochmal nischiger die KMU-Versicherungsbranche ist, dass man dort wirklich was hinterlassen konnte, was zu einer Veränderung geführt hat. Und es muss jetzt nicht mal Helvengo als Erfolg sein, sondern vielleicht auch nur Helvengo hat andere dazu befähigt oder motiviert, irgendwas zu verändern. Und da kann es sogar ein Konzern sein. Also dass ein Konzern wirklich sagt, hey, wieso machen die das so viel besser als wir? Wieso sind die so viel besser bei Kunden? Wieso kommen die besser an bei Kunden? Wieso helfen die den Kunden besser? Das müssen wir doch auch hinkriegen. Und wenn sie da irgendwas ändern aufgrund von Helvengo, wäre das schon ein Erfolg.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde, das war ein richtig schönes Schlussstatement. Ich lasse dich jetzt dann wieder davon sausen zu Helvengo, dass du fleißig weiterarbeiten kannst und bedanke mich nochmals ganz herzlich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast und wünsche euch viel, viel Glück und Erfolg.
Ebenso, danke dir.
HZ Insurance Podcast.